Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Wembley und Dortmund, das soll einfach nicht sein. Und damit herzlich willkommen zur 86. Ausgabe von Auf den Punkt, der kleinen Schwester unseres Formats auf Ohren von Schwarz-Gelb, der Schwarz-Gelb-Podcast. Heute sprechen wir über das verlorene Wembley-Finale, Champions League-Finale gegen Real Madrid am vergangenen Samstag. Mein Name ist Yannick. Ich war schon das ein oder andere Mal dabei hier beim Podcast und bin aber auch nicht alleine, sondern mit mir ist die liebe Nina.
Hallo.
Und der liebe Clemens.
Hallihallo.
Genau, wir wollen auch gar nicht groß drum rumreden. Auf Punkt ist ja der kleine, oder die kleine Schwester, hatte ich jetzt gesagt, von Auf Ohren. Wir wollen so ein bisschen das Finale Revue passieren lassen, unsere Erlebnisse, unsere unterschiedlichen Erlebnisse auch aufzeigen, so ein bisschen auch, ja, vielleicht ein bisschen kleine Therapiestunde, ein bisschen Schmerzverarbeitung und hoffentlich am Ende auch irgendwie eine positive Atmosphäre oder eine positive Stimmung daraus mitnehmen und euch einfach eine schöne kleine Plauderstunde geben, die ihr so nebenbei hören könnt. Genau. Erwartet also nicht zu viel Struktur. Wir werden auch natürlich über das Spiel sprechen, allerdings nicht im Detail über jede Minute. Es wird auch im Anschluss, beziehungsweise in den nächsten Wochen, wird dann auch eine Saisonrückschau kommen. Da werden wir dann auch die komplette Saison nochmal, Revue passieren lassen und ein Fazit ziehen, was wir jetzt eigentlich mit dieser wirklich in Teilen durchaus merkwürdigen Saison machen. Aber darum geht es heute nicht, sondern heute geht es um Wembley. Und deswegen würde ich jetzt als erstes den lieben Clemens mal fragen, was verbindest du jetzt mit dem letzten Wochenende? Was ist dir also am stärksten in Erinnerung geblieben?
Gute Frage. War gar nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube tatsächlich am eindrücklichsten, ganz subjektiv, sind die Szenen nach dem Abpfiff, vielleicht sogar nach dem 0:2, wo so die Luft entwich, ne? Und die ganze Anspannung fiel ab. Es war klar, es wird wieder nichts. Wir werden wieder ein Finale verlieren. Es wird wieder nichts mit einem großen Titel. Und um mich herum, aber auch irgendwie soweit ich gucken konnte, spürte man, sah man, wie die Menschen so zusammensackten. Und entweder tatsächlich körperlich, aber zumindest vom Geist her sozusagen. Also auch jegliche Versuche ja danach, nochmal irgendwie sowas wie Stimmung aufkommen zu lassen, sind ja total versandet. Da merkte man einfach krass, wie sehr die Luft raus war, wie groß die Hoffnung vorher war, wie groß die Anspannung vorher war, wie groß die Vorfreude vorher war und wie das dann alles so entwich und irgendwie in Leere umschlug. Und ja, ich habe das heute in einem Text für schwarzgelb.de auch so ein bisschen verarbeitet. Ich fand halt, was krass war, so waren im Nachgang diese freundschaftlichen Momente, dieses sich in den Armen liegen, dieses sich aufbauen gegenseitig, dieses, naja, füreinander da sein. So, das ist was mir auf jeden Fall krass in Erinnerung geblieben ist, weil das wirklich überall zu sehen war. So Leute, kleine Trauben, Freunde, Familienmitglieder, wie auch immer, die irgendwie einander Trost gespendet haben. So klingt jetzt alles völlig überdramatisiert, weil es ja das berühmte nur ein Fußballspiel war. Aber ich glaube, wenn man so die jüngere Historie von Borussia Dortmund und kennt und Fan dieses Vereins ist, dann war das am Samstag ja doch etwas mehr als nur ein Endspiel gegen Real Madrid, was man erwartungsgemäß verloren hat, sondern dann war das echt einmal mehr ein ziemlich heftiger Schlag, Tiefschlag, der ein bisschen Verarbeitung brauchte, bis daraus dieser Stolz oder name it wurde, dass man da ein doch sehr, sehr gutes Fußballspiel hingelegt hat. Sondern im ersten Moment war es wieder eine große Chance verpasst, wieder verloren.
Genau, Clemens, wie ihr mitbekommen habt, war auch selber vor Ort, anders als Nina. Nina, wie hast du das, wie blickst du jetzt so in Kürze auf das letzte Wochenende? Was bleibt bei dir?
Also da war dann zu Hause bleiben tatsächlich ein Vorteil, weil für mich diese Schockstarre gar nicht so gegriffen hat. Ich glaube, das macht dann auch so ein bisschen die Distanz, die man hat, wenn man nicht vor Ort ist. Und was für mich halt auch noch eine relativ große Rolle gespielt hat, ich habe es zwischendurch auch als eine Ticker-Meldung im Spielbericht mit drin gehabt, die Banner, die gezeigt wurden für die Dortmunder, die wir verloren haben, war ja einmal das große für Marcel und dann noch zwei kleinere. Das hat mich halt ziemlich berührt und dann war ich auch in dem Moment, sag ich mal, kurz aus der Finalstimmung raus, weil es mich ja auch auf eine Art persönlich betrifft und habe dann auch definitiv einen Moment gebraucht, das zu verarbeiten und dann auch erstmal wieder reinzukommen und so bescheuert das jetzt klingt, aber dann konnte mich halt die Finalniederlage wahrscheinlich gar nicht aus so einer Euphorie reißen. Also ne, auch das zweite Tor war jetzt für mich gar nicht so sehr, dass ich gedacht habe, boah, jetzt ist vorbei, sondern ich habe halt gedacht, naja, Spiel dauert ja noch, lass kurz abwarten. Dann gab es ja dieses Abseitstor, dann war ich auch wieder so, süße, geht doch, also wird schon kommen. Ja, und da denke ich mal, sind für mich so die beiden größten Unterschiede in der Wahrnehmung. Einmal durch die Distanz zu Hause zu sein und nicht im Stadion. Und halt, dass es so diese, ach Gott, die Stotterei, diesen Aussetzer gab. Einfach.
Ja, das fand ich auch einen ganz, ganz tollen Moment, wo die Banner hochgehalten wurden für die Borussinnen und Borussen, die nicht dabei sein können, zumindest nicht auf der Erde sozusagen. Und da sind wir ja von Schwarz-Gelb jetzt auch betroffen. Nina nochmal persönlich, aber wir von Schwarz-Gelb haben auch jemanden verloren, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und deswegen war das schon ein ganz toller Moment. Und ich kann auch verstehen, dass dich das da ein bisschen vielleicht aus der Stimmung, aus dieser Anspannung oder auch aus der Finalstimmung auch einen Moment rausgezogen hat. Ja, deswegen auch einfach irgendwie ein bisschen, ja. Ich fand es trotzdem eine tolle Sache und ich glaube, da stimmst du mir
auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ich fand es mega. Also, ja. Ich habe tatsächlich in dem Moment auch erstmal meine Tante angerufen, also Schwester von meiner Mama. Und habe ihr davon erzählt und habe gesagt, das ist jetzt leider ein Video, ich kann es dir gerade noch nicht schicken, aber ich sage, sobald ich das erste Foto habe, was ich dir weiterleiten kann, schicke ich das sofort. Und die war halt auch total angetan davon, dass alleine daran zu denken, das zu machen, also wenn man zu einem Finale fährt, das war halt schon, also ich fand es mega, also die hat mich extrem berührt, ist nicht auf eine negative Art und Weise berührt, aber es hat halt trotzdem dafür gesorgt, dass ich nicht in dem Tunnel geblieben bin. Wie es wahrscheinlich auch gewesen wäre, wenn ich im Stadion gewesen wäre. Ihr habt es, Clemens hat es gerade auf jeden Fall schon gesagt, dass er nicht so gut gesehen hat. So, das ist halt auf der Tribüne, kannst du nicht unbedingt immer lesen, was hochgehalten wird. Und in dem Moment wäre mir das wahrscheinlich auch dann im Stadion überhaupt nicht aufgefallen. Aber weil ich halt die Möglichkeit hatte, na, das Handy an der Frau, ich wollte gerade am Mann sagen, aber ja, dann macht man das ja doch zwischendurch mal, auch einfach um ja, sich so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Und dann sind ja manchmal ein paar Entscheidungen, wo man so denkt, weiß ich jetzt nicht. Und das Fernsehen zeigt ja dann auch alles nicht nochmal unbedingt. Also zumindest gibt es ja verschiedene Übertragungen. Und ja, dann fehlt dir vielleicht eine Wiederholung. Dann fängst du an zu gucken, was so los ist. Ja, und dann bin ich halt darüber gestolpert. Und das ja, hat mich dann, wie gesagt, einmal rausgeholt. Im Stadion wäre das in der Form garantiert nicht passiert. Aber im Nachhinein ist es natürlich total schön, auch wenn es dann so ein bisschen Emotionen ausgelöst hat, erstmal.
Genau, auf jeden Fall, ja, Clemens?
Nee, ich wollte gerade noch sagen, also ich glaube, auch zumindest meinem Unterrang hat, glaube ich, jeder diese Aktion doch sehr, sehr bewusst wahrgenommen. Das wurde ja auch von der Szene sehr, sehr gut gemacht an der Stelle. Ne? Es war präsent, man hat das zusammen mit dem dann zum Doppelhalter umfunktionierten Fahne für Marcel sehr sichtbar gemacht, dass da eben halt um halt aber in diesem Fall sogar nicht nur Marcel, sondern eben halt für alle eine Aktion gemacht wird. Also das war mir zumindest im Block bewusst und ich fand auch die Stimmung in dem Moment war entsprechend würdig. Ich bin kein Riesenfan von You Never Walk Alone. Lieder sollten da bleiben, wo sie hingehören, also in diesem Fall nach Liverpool. Aber jetzt in diesem ganz konkreten Anlass oder zu diesem ganz konkreten Anlass passte das einfach wie die Faust aufs Auge. Das hat auch, finde ich, die gesamte Kurve da super mitgetragen. Ja, das war ein echt schöner und ergreifender Moment, bevor es dann irgendwie sportlich wurde.
Genau, und ich kann auch zu meinem Gefühl sagen, dass ich auch das schon vor Ort gemerkt habe, dass ich das als extrem surreal alles wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, ob Clemens, ob du 2013 dabei warst in Wembley. Ich damals nicht. Ich war noch ein bisschen zu jung. Und ich habe, für mich war dieses Finale, also eigentlich diese ganze Stimmung im Stadion auf irgendeine Art so super surreal, so als wäre es irgendwie so wirklich so ein bisschen traumhaft. Jetzt gar nicht im Sinne von traumhaft positiv, aber natürlich auch, aber so ein bisschen, ich weiß nicht, es war nicht so
die unwirklich. Situation,
es war unwirklich, genau, das trifft es eigentlich gut. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Clemens?
Ich war 2013 da und ich fand es im Vergleich zu 2013, das ist ein bisschen schwieriger. Ich fand es entspannter auf eine gewisse Art und Weise. Also was meine ich damit? 2013 war ja die gesamte Ticketverteilung ein bisschen anders. Damals waren die günstigen Plätze im Oberrang und damals war es halt so, dass der BVB auch die Tickets anders verteilt hat, deutlich weniger Fanclub-Tickets zum Beispiel verteilt wurden, deutlich mehr über die Verlosungen ging und du hattest da wirklich an allen Ecken und Enden Palaver im Oberrang mit Leuten, die dann irgendwie auf ihre Sitze, auf ihren Reihen bestehen wollten und dann sind ja englische Ordner halt auch entsprechend geschult, dass sie das halt auch versuchen dann durchzubringen und du hattest wirklich, also ich persönlich, aber auch wirklich um uns herum, überall wo man hinguckte, gab es Palaver mit Leuten, die halt irgendwie, wo du das Gefühl hattest, da kommen Leute auf sie zu, die zum ersten Mal zum BVB auswärts fahren und die jetzt verdammt nochmal da auf ihre Plätze wollen so und die es nicht realisiert haben, dass ein BVB-Auswärtsspiel jetzt nicht unbedingt dadurch besticht, dass man sich da hinsetzt, wo es auf den Ticket steht.
Tag also der Amateure.
Ja, so ein bisschen. Und das war echt nervig. Also das ist, was mir 2013 abseits vom Sportlichen immer in Erinnerung bleiben wird. Mal davon abgesehen, dass damals dann auch die Stimmung im weiteren Verlauf deutlich bescheidener war. Also du hattest auch da wirklich viel, viel, viel Volk, was Lieder nicht kannte, was nicht mitgesungen hat. Und das fand ich dieses Jahr, weil es wirkte alles ein bisschen reifer, ein bisschen erwachsener, ein bisschen, wir waren hier schon mal, wir kennen das, aber diesmal machen wir es richtig. So, und also was der Oberrang da abgerissen hat, war ja stark, war ja richtig, richtig stark. Die Mitmachquote war teilweise brutal. Und das finde ich alles in allem, ja, das war eine Vorfreude. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, ich fand, das war so eine total greifbare Energie. Alle waren aufgeregt, waren angespannt, aber alle hatten auch richtig krass viel Bock, da zu sein. Und gleichzeitig natürlich mit dieser Kombination, du spielst gegen Real Madrid, du spielst nicht gegen die Kack Bayern. Du hast vielleicht tatsächlich sogar nicht so viel zu verlieren, aber ganz viel zu gewinnen. So, ich fand das so eine total greifbare, positive Grundstimmung überall. Und das, finde ich, hat sich dann auch in der Folge mal 74 Spielminuten lang und länger auch von den Rängen auf den Rasen und umgekehrt, ne, miteinander gespielt. So, also wir haben in der Kurve, glaube ich, einen richtig guten Auftritt hingelegt und die Mannschaft auf dem Platz.
Ja.
Halt genauso. So, das hat wunderbar zusammen harmonisiert.
Also das ist auch auf jeden Fall transportiert worden. Also das ne, manchmal kriegst du es ja im Fernsehen nicht so richtig mit. Und wir hatten ja schon gesagt, wir gehen nicht unbedingt chronologisch vor, also schiebe ich das jetzt einmal ein. Dieser Wechselgesang gegen Ende, das ja, war halt, ich habe gedacht, ich stehe daneben und ich habe den Fernseher ja, das war halt nicht auch laut.
So ein geiler das, was ich mit Energie meinte, so, ja. Du hast so richtig gemerkt, wie alle haben sich gegenseitig hochgepusht. Ja. Und das ist halt das, was ich, weil Janik das so ansprach, mit 2013, es gab 2013 so nicht. Also 2013 war irgendwie, Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch dabei waren, mögen mir ja widersprechen an dieser Stelle, aber für mich bleibt 2013, was stimmungstechnisch auch angeht, echt so ein recht maues Erlebnis. Es lag daran, die Szene war damals im Unterrang, der Rest war sozusagen, hatte sauteure Tickets, die sonst keiner haben wollte, so ein bisschen. Also will sagen, auch was Supportwillige anging, Fanclubs etc., waren dann im Oberrang, die Akustik war scheiße, das Koordinative war scheiße. Also es war irgendwie alles in allem irgendwie einfach unrund und es passte dieses Mal alles viel, 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 viel besser.
Wobei wir da mal kurz einwerfen müssen, welcher Spinner beschlossen hat, einen ganzen Rang zu VIP-Bereich zu machen, damit dann eine Lücke in der Choreo entsteht. Also kurz.
Ich habe mich so brutal aufgeregt. Ja, ich habe mich wieder so brutal aufgeregt. Vor allem, weil ich hatte kurz die Hoffnung, als damals so diese Blockpläne dann ja rauskamen, auch vom BVB, ne, also wie die Einteilung ist. Und da war ja ganz klar, so die eine Hintertortribüne ist Borussia Dortmund und die andere Hintertortribüne ist Real Madrid. Komplett. So, und ich könnte mich noch an die Choreo der Bayern 2013 erinnern, wo du halt dieses, wir haben ja nur mit Papptafeln gearbeitet und dann hattest du halt dieses Loch im Champions League-Pokal und es sah so unglaublich beschissen aus. Und wo ich dachte, ah, okay, hoffentlich, vielleicht haben sie daraus gelernt und dann wird es diesmal halt irgendwie ein einheitliches Bild. Und und dann sahst du ja doch relativ klar, und das sahst du ja auch grundsätzlich so, dieser Mittelring, da wo die Sponsorenkarten und das UEFA-Kontingent und so war, das war ja wahnsinnig viel Real Madrid. Da merkst du einfach, dass Real Madrid eine Weltmarke ist, die genau da ihre Zielgruppe findet. Ja. Und dass die dann halt auch irgendwie bei uns quasi zwischen der Kurve, also mitten in der Kurve saßen und halt auch bei der Choreo entsprechend nicht mitgemacht haben. Boah,
also
Puls auf 190.
Hat jetzt dem Ganzen nicht wirklich wehgetan. Die war trotzdem Bombe und verglichen mit dem komischen Bettlaken halt sowieso der Burner, ne? Das brauchen wir überhaupt nicht anfangen zu diskutieren, aber es hat mich halt auch, als ich dann genauer hingeguckt habe und das gesehen habe, habe ich gedacht, was stimmt da nicht? Also ich meine, wer schafft das nicht, kurz mal die Arme hochzuhalten? Und ja, hab's dann halt später rausgekriegt, dass man tatsächlich an einem Streifen den Block, in dem Fall den Heimblock, mit wem auch immer durchsetzt. Und da, ja, also abgesehen von ihrem Ordnerpersonal, dass sie vielleicht ein bisschen sportlicher aussuchen dürften für das nächste Finale, wäre das auch nochmal, wie sagt man so schön, in der Bewertung etwas, was ich nochmal schreiben würde, so nach dem Motto, 3 Sterne, die Orga geht anders.
Ja, wenn wir jetzt gerade schon bei Stimmung sind, dann lass uns auch einfach da bleiben. Wir müssen ja nicht zu krass hin und her hopsen, sondern vielleicht einfach zum Thema, was ich erwartet habe auch so, aber was ich dann doch auch irgendwie dann doch enttäuschend fand, war der Auftritt der Madrid-Fans. Ich habe in der Stadt, ich war schon seit Freitag in der Stadt, habe da viele Madrilenen gesehen, auch am Samstag noch. Und für mich war das auch relativ deutlich, dass da ein anderes Publikum kommt als aus Dortmund. Also, dass da keine aktiven Fanclubs irgendwie unterwegs sind, wo man das Gefühl hat, das sind irgendwie alles Fahrer oder sowieso regelmäßige Stadiongänger oder Supporter oder ähnliches. Also, das finde ich, hatte man den Leuten schon ein Stück weit angesehen. Und trotzdem war ich in Teilen schockiert über den Auftritt der Gästefans. Natürlich haben die ihre geile Hymne, kann man nichts gegen sagen, ne? Wenn da das Ala Madrid losgeht. Ey, da kriege ich auch ich Gänsehaut, bin ich ehrlich. Aber sonst wurde gejubelt bei den Toren. Und als die 2-0 geführt haben, ich hab mal, und bei uns im Grunde die Luft raus war, wie Clemens das ja sagte, da hatten die teilweise Phasen, wo nicht gesungen wurde. Also wirklich Minuten, 2, 3 Minuten, 5 Minuten oder so. In der 80., 85. Minute, da haben die nicht gesungen, wo man denkt, ey Leute, ihr führt im Champions League-Finale. Das ist für die natürlich nichts Besonderes mehr, muss man ganz klar sagen. Die haben jetzt den Titel zum 16. Mal gewonnen und in den letzten 10 Jahren haben sie den 6-mal gewonnen. Das heißt, es war für die natürlich auch eine andere Erwartungshaltung. Trotzdem immer noch super schade, finde ich, wie da aufgetreten wurde. Auf der anderen Seite war der Kontrast dann zu uns natürlich ganz besonders. Und das habe ich halt auch von vielen Seiten gehört, dass man da dann im Grunde dann auch noch mal die deutsche Fankultur mit den Blockbannern, also mit den Blockbannern, mit den Fahnen, mit dem organisierten Support, dass man das auch einfach dann noch mal schätzen weiß. Und genau. Clemens, ja. Wie war dein Eindruck?
Also mich hat 0,0 überrascht. Das ist halt genau das, was Real Madrid ja am Ende des Tages sich auch selbst herangezogen hat. Also Real Madrid ist ja einer dieser Vereine, in denen eine lebendige, aktive Fankultur einfach unterdrückt wird, nicht erlaubt wird. So, also da, ne, gibt es Agenturen, die kümmern sich um die Choreos und dann gibt es ein paar bezahlte Männchen, die hinterm Tor sowas ähnliches wie Stimmung organisieren sollen, aber das war es halt ja, ne? Und ansonsten ist es Real Madrid Fanclub, Shanghai, New York, Berlin, keine Ahnung, und bitte kauft Trikots so und bezahlt 250 Euro für den 20.000. Klassiko, so ganz oben unterm Dach für die günstigste Karte. Also will sagen, das ist ja genau das Ergebnis von all dem. Das ist eine Zielgruppe, die da angesprochen wird, die halt meilenweit weg ist von dem, was Borussia Dortmund halt sein möchte. Also Watzke hat ja mal dieses berühmte Spagat Borsigplatz Shanghai Zitat gebracht. So, und Real Madrid geht halt nur auf Shanghai und scheißt auf den Borsigplatz. So, und das ist dann halt das Ergebnis, was du bekommst. Also auch wenn du dich ja vor dem Stadion umgeguckt hast, das war ja eine Modenschau mehr, als dass das halt irgendwie etwas von Fankultur hatte, was da rumlief. Und auch nach dem Spiel war den Leuten teilweise ja wichtiger, dass sie nochmal kurz ihre Palästina-Fahne auspacken konnten und vom Wembley-Stadion damit rumfochteln konnten, als dass man sich irgendwie über einen Titelgewinn gefreut hat. So, wir sind mit Siegerehrung raus und vorm Stadion war es rappelvoll. Und zwar nicht rappelvoll, weil die Dortmunder alle draußen waren, sondern weil halt irgendwie die Madrid-Fans, in Anführungszeichen, da schon rumtingelten in Massen. Und also, wirkte so ein bisschen so wie früher, als wir noch irgendwie so eine Phase hatten, wo wir, keine Ahnung, die Augsburgs und Freiburgs dieser Welt zu Hause reihenweise einfach so easy mal eben nebenbei 3-0 weggeschossen haben und danach bist du in der roten Erde ein Bierchen trinken gegangen. So finde ich, wirkte das stimmungstechnisch. Einfach so völlig, ja, haben wir halt gewonnen, ne, Fußballspiel. Ja, und jetzt können wir uns auch wieder um das nächste TikTok-Video kümmern. Und klar, die haben das halt 15 Mal jetzt gewonnen. Du hast gerade gesagt, 6 Mal in den letzten, was, 11 Jahren, 10 Jahren?
10 Jahren,
wie auch immer. Deswegen, mir fällt das schwer, mich da hineinzuversetzen. Ich bin jetzt zum 3. Mal in Lebzeiten im Champions-League-Finale gewesen mit meinem Verein. So, das ist
Was ja auch schon eine hohe Quote ist.
Genau, wollte ich gerade sagen, da gibt es in Deutschland genau einen Verein, der das häufiger hatte. So, das ist was ultra Besonderes. Und Real Madrid sprengt das halt alles komplett. So, und wenn du dann halt noch diese Kombination hast, dass ein Verein halt aktives Fantum halt auch noch quasi nicht zulassen möchte, ja, dann kannst du es denen auch eigentlich nicht übel nehmen. Nochmal, da kommt eine Zielgruppe hin, die soll genau das sein, was sie ist, und das ist dann vielleicht auch ein Stück weit okay so. Und mal ganz ehrlich, also ich hätte natürlich super gerne irgendwie ein Duell gehabt auf den Rängen, also gegen die Bayern wäre es garantiert stimmungstechnisch besser gewesen. Auf der anderen Seite, also insgesamt besser gewesen, auf der anderen Seite hat es ja unserem Auftritt überhaupt nichts genommen. Also Das war ein Heimspiel und das ist auch cool so.
Das, was du beschreibst, klingt halt irgendwie. Ich habe jetzt gerade gedacht, was ist das Vergleichbare in meinem Leben? Das hat halt irgendwie sowas von Kino oder Theaterbesuch, ne? Wo du halt relativ schnell dann raus bist und manchmal halt noch nicht mal mehr den Abspann guckst.
Ja, ich hatte auch mit, auf dem Rückweg haben wir uns auch noch unterhalten. Also ein paar mit den Leuten, denen ich unterwegs war. Und uns kamen dann dauernd Autos entgegen, die aus dem Auto uns gesehen haben und dann uns, bei unserer, wir sind zu Fuß zum Hotel zurückgegangen, und uns dann à la Madrid entgegengerufen haben, ne? Und erstmal super, super mutig natürlich aus dem Auto. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses ein Stück weit dieses Bayern-Phänomen, dass da auch Menschen, die oft in die Allianz Arena gehen, das sind, glaube ich, auch so ein Typ Mensch, für die ist ein Fußballspiel ein kleiner Endorphin-Kick. So habe ich das für mich jetzt einfach festgehalten. Ich glaube, das sind einfach Menschen, die gehen da ins Stadion, die holen sich da ihren Endorphin-Kick, ja. Und dann gehen die wieder nach Hause. Und dann, also am Wochenende geht es dann ins Stadion, einmal den Endorphin-Kick holen, gute Stimmung. Bei Real Madrid ist ein Verein, der wird 90, mindestens 90% seiner Spiele alle gewinnen. Und dann fährt man wieder nach Hause. So, und da stimme ich dann auch dir zu, Nina, wenn du sagst, genau, wie im Kino, wenn man dann vielleicht auch mal in einen Actionfilm geht, um sich einen Endorphin-Kick zu holen oder ins Theater, weil man ein schönes Stück sehen möchte, was einem dann Freude macht. Oder ne, so, aber so von der Idee her. Ist das dann halt nicht aktive Beteiligung, sondern du bist passiver Konsument. Und
Ja.
wenn Clemens sagt, dass da auch aktive Fankultur unterdrückt wird, dann kann sich da natürlich auch nichts entwickeln. Und wer weiß, wissen nicht, wie es in Madrid war. Da kann ja sein, dass da auf den Straßen getanzt wurde und sich da auch wirklich auch Leute gefreut haben. Das möchte ich auch niemandem absprechen. Und auch den Menschen, die da waren. Für Real Madrid ist das ja fein. Ist nur die Frage, ob sich die UEFA damit einen Gefallen tut, solche Vereine im Grunde ins Rampenlicht zu stellen. Aber das ist ein anderes Thema.
Also
Sagen wir
ganz.
mal so, nächstes Jahr City gegen Real im Champions League Finale, boah, das wird nicht vergleichbar halt, ne?
Nee,
Aber
genau.
die UEFA am Ende des Tages, ich glaube, der ist das scheißegal. So,
Genau, in welche
das
Richtung die
ist.
wollen, in welche Richtung die wollen, da sprechen wir auch gleich noch drüber, über die Kickoff-Show. Aber Nina wollte noch was sagen.
Ja, nein, ich ganz, ganz kurz nur einfach, ich weiß nicht, was ihr jetzt online gesehen habt, aber ich habe von der 15 Mal Champions League gewinnen Feier nicht wirklich Publikumsbilder gesehen. Also ich nehme mal ganz stark an, dass das ja, ähnliche Ausmaße hatte wie damals dann das Triple. Also weil
Gestehe,
halt,
dass mich das,
ja, wenn der
dass mich
Fanclub
das nicht
Shanghai,
interessiert.
der fliegt halt nicht nach dem Finale noch nach Madrid, um sich da den Pokal anzugucken und der Fanclub New York halt auch nicht. So, und das ist ja auch das, auch wenn Bayern ein anderer Gegner gewesen wäre und definitiv, also nicht die Mannschaft, sondern Ränge, das definitiv nicht so schwach ausgefallen wäre, weil die halt ihren Kern haben und weil der stabil ist. Aber man sieht ja dann da auch regelmäßig, sah regelmäßig auf den Feiern, wie wenig dann vor Ort ist. Ne? Also das Drumherum fehlt halt einfach. Und ja, wenn du dir den Kern nimmst und das Drumherum so aussieht, dann kommt halt das dabei rum. Mich hat es gerade, um das auch nochmal ganz kurz anzumerken, extrem amüsiert, dass also jemand tatsächlich Geld für diese Finalchoreo bekommen hat. Das hat schon was Lustiges, ein bisschen. Da hat jemand eingereicht, hat gesagt, das wäre unser Vorschlag, dann hat das einer freigegeben, hat gesagt, boah, das ist toll, und schickt uns die Rechnung, wir überweisen. Das hat was. Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, da wurde schon gefeiert. Also ich habe es jetzt mal, ich setze ja gerade schon an zu sagen, mich interessiert es halt irgendwie grundsätzlich einfach gar nicht so, was andere Vereine tun und deren Fans nach solchen Gewinnen, nach solchen Triumphen. Wenn man das jetzt mal kurz googelt, also da war schon was los in Madrid. Und Ich glaube, die haben das schon ganz vernünftig da für ihre Verhältnisse gefeiert. Und trotzdem hat man ja so ein bisschen den Eindruck, so das Wichtigere war dann quasi, dass man gestern Abend, ne, dann Mbappé auch noch verpflichtet hat und so. Also nochmal, das ist halt auch immer ein Stück weit schwach, sich irgendwie als Borussia Dortmund-Fan dann irgendwie an der Stumpfheit oder Dummheit oder Kleinheit oder
Vereinen. Nee, ja nicht, ne?
Zu orientieren.
Ganz ehrlich, wenn ich Frankfurt sehe, wie die da ausrasten, dann finde ich das gut. Ich mag Frankfurt nicht, aber ich finde es mega. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, oder ja, wenn du mitkriegst, wie Kaiserslautern zum Pokalfinale fährt. Das ist was ich respektieren kann und was ich cool finde. Ja. Ich den Verein so leiden kann.
Man muss ja, das ist auch was ich zum Beispiel beim Thema Bayern München immer wieder anbringe. Man muss halt akzeptieren, dass es Vereine gibt, für die das und Fans gibt, für die das halt, was für uns super besonders ist, halt ein Stück weit Normalität ist. Und das muss man dann halt denjenigen, die das trotzdem leben und leidenschaftlich feiern und so, sich dann darüber lustig zu machen oder das halt irgendwie so ein bisschen abzutun, so nach dem Motto, ja, aber bei uns wäre es halt viel krasser gewesen. Ja, klar wäre es bei uns krasser gewesen, aber ich weiß nicht, ob es bei uns krasser gewesen wäre, wenn wir das zum 15. Mal oder zum 6. Mal in 10 Jahren gewonnen hätten. So, also wenn ich mich zurückerinnere, wie bei uns die Feierlichkeiten so nach der zweiten Meisterschaft in Folge 2012 abliefen, ey, das war immer noch krass, das war immer noch gut, das war cool. Aber das hatte nicht mehr dieses exorbitant grandiose von 2011. Wisst ihr, was ich meine? Das ging schon so ein bisschen von, kennen wir ja schon, haben wir ja schon mal gehabt.
Ja,
so,
war schon gut, mal das da. War ein Double, da würde ich jetzt fast sagen, das war noch okay. Schlimmer war 2017 Pokal.
Ja, gut, so.
Da hast du dann wirklich den krassen Abfall.
Ne? Also, so, aber ich will sagen, dass davor ist man überhaupt nicht gefeit und das ist auch völlig okay, dass das so ist. Und deswegen, also konzentrieren wir uns auf uns selber. Und da, finde ich, haben wir halt auf den Rängen echt, und was auch in der Stadt, meine Schwester war zum Beispiel in Dortmund beim Public Viewing, grundsätzlich in London, was man so gesehen hat. Das ist halt cool, das ist besonders, das ist Borussia Dortmund, ne? Dass wir es halt genauso wie andere Vereine wie Kaiserslautern oder wie Frankfurt in der Vergangenheit, dass wir halt in der Lage sind, diese besonderen Momente dann auch entsprechend ganz besonders zu gestalten und zu leben. So, das ist sehr cool.
Ja, genau. Und jetzt bleiben wir noch kurz beim Thema Stimmung, beziehungsweise schauen uns die zwei Stimmungskiller an, zumindest was das Stadion angeht. Ich würde anfangen, dass wir einmal kurz über die Kickoff-Show sprechen. Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich für euch beide auch kein geiles Thema. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass wir es kurz einmal ansprechen, weil ich muss ehrlich sagen, ich fand das schon ein Stück weit peinlich. Ich fand es erstmal scheiße, so, das ist das Erste. Und dann fand ich es im Zweiten auch noch peinlich, weil die Bühne doch recht mickrig war. Die hatten da so, weiß ich nicht, 50 Hampelmänner um die Bühne rum, die da eine Stimmung erzeugen sollten, die es auf den Rängen nicht gab. Nicht mal bei den Madrid-Fans hatte ich den Eindruck, denen war es, glaube ich, einfach scheißegal. Die BVB-Fans fanden es eher scheiße, den Madrid-Fans war es eher egal. Und genau, also, und ich gebe jetzt einfach schon mal meine Meinung vor, ich fand es auch, wie gesagt, scheiße. Ich fand es billig und auch, es hat mir einfach dieses möchte gern Super Bowl, möchte gern international Gefühl gegeben, dass die UEFA da irgendwas aufziehen möchte für Leute, die dann eben in den VIP-Logen sitzen, die dann eben da Sponsorenkarten haben, dass die sich diese Show angucken können. Und mich hat's genervt, ich habe mich umgedreht, ich habe mir die Show nicht angeschaut. Ich habe natürlich ganz viel Pyro abbekommen, sag ich mal. Ich habe die Musik natürlich gehört. Ist gute Musik, ist keine Frage, ist auch gar nicht das Thema. Und auch Lenny Kravitz war jetzt nicht das Problem. So, ne? Ich meine, schlimmer wäre vielleicht Helene Fischer gewesen, ja. Aber nichtsdestotrotz war Lenny Kravitz nicht das Problem, sondern das Problem war einfach die Art und Weise, wie die UEFA sich da wieder was ausgedacht hat in dem Super Bowl, einer Veranstaltung, die ich aufs Tiefste verachte. Gibt bestimmt Football-Fans, die mir jetzt widersprechen, ist mir scheißegal. Ich verachte diese Art, dieses überflächliche, also dieses amerikanische große Big-Werbung, diese Halbzeitshows, diese Werbe-Commercial-Scheiße. Ich finde das alles oberflächliche Kacke. Gönn's aber allen, die es toll finden. Nur ich will es beim Fußball halt persönlich nicht sehen. Und deswegen habe ich mich sehr darüber aufgeregt. Genau, und gerne könnt ihr jetzt mir widersprechen oder zustimmen.
Clemens ist schon in den Startlöchern. Hau raus.
Ich widerspreche dir, dass der Super Bowl oberflächlich scheiße ist, natürlich. Großer Football-Fan hier. Aber ja,
da kommen wir nicht auf einen Nenner, aber.
Nein, und vor allen Dingen hat das eine nichts mit dem anderen eigentlich direkt zu tun. So, weil der Super Bowl ist der Super Bowl und die Amis machen das so, wie sie es schon immer gemacht haben. Da ist das ein Stück weit halt Tradition. Ja? Also zwar natürlich, wir reden über Amerika, durchkapitalisierte Tradition, aber Tradition, man macht das so. In Deutschland, in Europa hat man irgendwann festgestellt, ey, das ist ja kommerziell super erfolgreich, lass uns das doch auch mal so machen. Und dann hat man da versucht, einen billigen Abklatsch hinzulegen. Und so wirkt es bis heute. Lenny Kravitz, Vollplayback mit 50 Hampelmännern vor der Bühne. Yeah. Alter, wenn du das den Amis zum Super Bowl präsentierst, dann reißen die die Bude ab, weil sie sagen, was ist das denn für ein Witz? Also will sagen, entweder du machst es richtig, oder du machst es gar nicht. Und am besten machst du es gar nicht, denn zum Fußball gehört es nicht. Es hat keinerlei Fundament. Ja. Niemand braucht es. These, ne? Nicht belegbar. These. Mach eine Umfrage in der VIP-Loge. Ich glaube nicht, dass du eine Mehrheit dafür findest, die sagt, oh ja, das ist geil, das brauchte ich unbedingt jetzt vor diesem Fußballspiel. So, weil nochmal, das war völlig übersteuert, viel zu laut, voll Playback und einfach nicht geil. Es war einfach nicht gut. So, da hätte es auch, ist völlig egal, wer der Künstler ist. Lenny Kravitz ist, ich habe gesagt, das ist, meine Mama mag Lenny Kravitz, ist halt auch noch so ein Boomer-Ding, aber völlig außen vor, wer da der Künstler war. Es hat keinen Raum verdient vor so einem Fußballspiel in einem europäischen Wettbewerb, wo das alles überhaupt keine Grundlage einfach hat und wo ich auch nicht den Eindruck habe, dass irgendjemand das für einen elementar wichtigen, sinnvollen Bestandteil eines Fußballvorprogramms findet. Ich habe bei Twitter das irgendwie thematisiert und da kam dann so, ja, wenn man es wenigstens in der Halbzeit gemacht hätte, da nimmt's da nicht so was von der Vorfreude und der Stimmung vor dem Spiel. Ja gut, aber Alter, ich glaube beim DFB-Pokal war es doch sogar in der Halbzeit, ne? Helene Fischer? So, auch da gehört's nicht hin. Es gehört einfach nicht hin. Es ist ein fucking Fußballspiel. So, ja. Darauf konzentrieren wir uns. In der Viertelstunde in der Halbzeit, da gehe ich auf Toilette oder und hole mir ein Wasser, eine Cola, ein Bier oder was. Aber ich brauche da keinen Promi, der irgendwie auf Playback sich bewegt. So.
Also gut, Playback hin, Playback her ist natürlich, macht's nochmal einen Tacken schäbiger und für mich war das der Moment, wo ich es echt bereut habe, dass ich zu Hause geblieben bin, weil auch wenn Yannick ja gerade schon sagte, er hat sich halt weggedreht und es wäre auch viel zu laut und so gewesen, aber ich habe das halt alles in Nahaufnahme gesehen, ne? Also ich meine, ich verstehe euren Unmut und dass euch das da genervt hat. Aber Alter, wenn du das dann auch noch von nahem sehen musstest, wurde es nicht schöner, kann ich euch sagen. Was ich daran so schwierig finde, ist, dass offenbar Leute, die sich eigentlich damit auskennen sollten und eigentlich die Fäden in der Hand halten und die Organisatoren sind, so wenig wissen, was der Main Act ist. Weil, ne, ich habe früher relativ häufig auch amerikanische Kundschaft gehabt und natürlich ist es dann so gewesen, dass wir, weil es ist Dortmund und weil, ne, klar kennt man dann den Fußballverein, haben wir das halt auch mal versucht und haben die mit ins Stadion genommen und ich weiß, dass da zum Beispiel auch eine gewisse Überforderung irgendwie war, jetzt 45 Minuten, ja, und jetzt gibt es hier keine Pausen oder was. Das ist einfach ein anderes Erleben und wie du das gerade schon sagst, einen billigen Abklatsch daraus zu machen, obwohl du eigentlich, wenn man jetzt die 90 Minuten nimmt und sich die anguckt, du hattest ein Megaspiel. Das war nicht langweilig, das war nicht irgendwie nach 10 Minuten zu Ende, weil alle 2 Minuten ein Tor für Real Madrid gefallen ist oder irgendein Quatsch. Also es es war ja nun wirklich ein Event da, das du vermarkten konntest. Und selbst wenn wir jetzt das Horrorszenario nächste Mal halt dann mit Manchester City und am besten vielleicht PSG, selbst dann hast du ja immer noch ein qualitativ hochwertiges Fußballspiel, weil gute Spieler gegeneinander antreten. Also das braucht's halt einfach nicht. Und ob man jetzt Fan von Lenny Kravitz ist oder nicht, irgendeinen Künstler dahinzustellen und dem das zuzumuten, Larissa hatte das geschrieben, wie scheiße muss es eigentlich sein, so wenig erwünscht zu sein und dann da performen zu müssen, ist halt auch unfair. Das Einzige, was ich halt mitgekriegt habe, dass es tatsächlich auf diesem VIP-Rang, also der Algorithmus ist ein Arschloch, und irgendwann kriegst du dann halt auch diese Influencer-Videos reingespielt, weil Janik hat es vorher gesagt, er hat sich noch nicht viel angeguckt, ich habe mir total viel angeguckt. Und dann habe ich halt auch von irgendeinem, keine Ahnung, wenn man sich auch wieder denkt, was macht der da? Irgendein Schalker, der da zum Champions League-Finale fährt und der freut sich dann kaputt, dass Lenny Kravitz da auf der Tribüne auftaucht, wo ich mir denke, ja klar, natürlich, so genau, da sind wir dann. Aber auch da wieder, wenn du es umrechnest, dann ist es ein Teil von diesem schmalen Streifen, von dieser schmalen Ebene gewesen, der sich darüber gefreut hat. Da haben sich dann ein paar Leute umgedreht und haben mit dem Handy in die andere Richtung gefilmt. Das ist aber
das
nicht
sind aber dann,
Teil
das sind
des Fußballs.
Die das, aber das sind dann die wichtigen Leute, die das gut finden. Nein, ich sehe das auch genauso wie du, weil ich denke dann auch, da, als ich das gesehen habe, ich dachte, da muss wirklich jemand, da müssen Leute bei der UEFA sitzen und denken, das ist halt einfach eine gute Idee. So, die denken, das ist echt, das ist eine gute Idee. Und ich finde, das zeigt und ist auch so, dass, so ein Symbol dafür, wie weit auch Fußballfans und diese Entscheider da, wo das auch auseinandergeht. Und Clemens hat es auch gesagt, dass sicher auch Fußballfans, die mehr Geld haben und in den VIP-Bereichen sitzen, da klar, ein paar fanden es bestimmt gut, aber ich glaube, den meisten war es wenigstens egal oder fand es auch blöd, weil es auch wirklich einfach billig war. Man muss auch wirklich sagen, also im Stadion sah es mickrig aus. Im Fernsehen haben sie wahrscheinlich mit den Kameras relativ viel drauf gezoomt, dann geht das, ne? Aber im Stadion ist er wirklich, ja, wirklich mickrig aus.
Also und natürlich haben sie drauf gezoomt, aber schöner wird es davon nicht.
Genau, und deswegen, ja, wir wollen auch jetzt nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Ich wollte nur auch nochmal sagen, dass das zusätzlich auch nochmal ein Stimmungskiller war, fand ich, weil es liefen gerade die Hymnen, ich glaube, das war You Never Walk Alone, war gerade durch. Und dann kam die Hymne von Madrid, die ja auch wirklich bombastisch ist, muss man auch zugeben, ganz neidlos. Und in dieser Hymne, und das, boah, ich hätte mich aufgeregt, wenn das bei Dortmund passiert wäre, innerhalb dieser Hymne, während der Hymne von Madrid, haben die angefangen, das Ding aufzubauen. Und ich hätte mich, also ich hätte mich als Fan, ich wäre denen ins Gesicht gesprungen. Also das fand ich auch respektlos gegenüber den Madrid-Anhängern. Mich hat es einfach auch für einen Moment rausgerissen aus der Anspannung, aus der Vorfreude, aus diesem Adrenalin. Und ich war einfach nur genervt und wollte, dass es vorbei ist und musste mich danach dann wieder so ein bisschen hochfahren. Das ging dann recht zügig, keine Frage. Ist jetzt nicht so, dass das Spiel für mich gelaufen war. Aber ich musste mich trotzdem ein bisschen hochfahren wieder und mich wieder auf das Fußballerische konzentrieren. Ich wusste ja auch, dass vorher passiert. Ich glaube, das wussten wir ja alle. Deswegen war ja ein Stück weit darauf eingestellt. Es war jetzt nicht überraschend. Aber trotzdem hat es mich persönlich einfach genervt. Und mir hat es auch in dem Moment echt ein bisschen die Laune für einen kurzen Moment genommen. Und genau. Habt ihr noch was dazu zu sagen? Sonst würde ich sagen, haken wir das, machen wir da auch einen Haken hinter. Ich glaube, es ist alles gesagt. Und dann
ja, ist es auch, aber es ist schon mal kurz wichtig, vielleicht doch ein paar Minuten länger darauf hinzuweisen, weil natürlich ist das nervig, das immer und immer wieder zu erzählen, aber es sie hören ja auch nicht auf, also müssen wir auch das immer und immer wieder erzählen. Ja. Es ist einfach
ja
so ein bisschen
die UEFA,
Arbeit.
Wissen wir ja, die UEFA hört auf den Punkt und auf Ohren, deswegen jetzt der Hinweis von uns, lasst es einfach nächstes Mal. Außer ihr spielt, es ist wirklich, weiß ich nicht, Paris Saint-Germain gegen Man City, dann könnt ihr das gerne machen, dann ist es mir nämlich scheißegal. So, Zweiter Punkt, den ich kurz noch ansprechen möchte, bevor wir dann vielleicht zum Spiel übergehen. Thema Siegerehrung. Wir machen jetzt total achronologisch. Ja. Clemens, du hast gesagt, du hast dir die Siegerehrung angeguckt. Ich bin nach der Übergabe der Silbermedaillen, habe ich das Stadion, bin in den Stadion-Innenraum, habe mich zurückgezogen. Nee, nee.
So, genauso ging es mir auch. Sorry, das habe ich vielleicht falsch gesagt. Ich habe mit der Siegerehrung sind wir raus. Also,
okay.
Ich habe noch gesehen, wie Reason seine Silbermedaille direkt wieder abgenommen hat. Und das war so auch für mich so der Startschuss zu sagen, alles klar, das reicht dann jetzt.
Ja, ich fand es überraschend, wie viele dann doch geblieben sind in den Blöcken. Auch Dortmund, da meine ich jetzt. Auch Real-Fans, auch überraschend. Aber vor allem auch Dortmunder, die sich das dann angeguckt haben. Ich konnte das nicht. Also in dem Moment, ich war zu zerstört ist das falsche Wort, zu enttäuscht ist vielleicht das treffendere Wort. Und habe mich dann zurückgezogen, hab's dann natürlich im Stadion-Innenraum hörst du es dann, dann fängt dann an, We Are the Champions zu laufen und so. Und ich war einfach in dem Moment enorm traurig. Und ich glaube, dass da muss ich euch jetzt nicht auch noch extra fragen. Ich glaube, dass wir alle sehr traurig waren. Denn vom Spielverlauf her war es eigentlich, lag das Spiel uns im Grunde, oder wir hatten das Spiel in der Hand. Und damit hatten wir auch ein Stück weit das Ergebnis in der Hand.
Erste Halbzeit unterschreibe ich das, zweite Halbzeit hast du dann schon gemerkt, dass sie was angepasst haben und dass wir damit nicht so ganz zurechtgekommen sind.
Genau. Erste Halbzeit, ich glaube, der Spielverlauf war allen noch halbwegs geläufig. Mir persönlich gar nicht so, weil ich, wie gesagt, ich hatte Fahnen vor mir und habe vom Spiel selber gar nicht so viel gesehen, wie das halt so ist, wenn man auswärts unterwegs ist. Ich habe mir auch noch keine Zusammenfassung angeguckt, ich habe mir noch keine Wiederholung oder ähnliches angucken können, weil ich es im Moment einfach noch nicht kann. Aber ich fasse den Spielverlauf vielleicht in der ersten Halbzeit mal grob zusammen. Wir hätten eigentlich 2-0 führen müssen, oder?
Ja, müssen ist so ein Ding, ne? Also,
Füllkrug
macht das ja schon. Nee, ist schon okay. Bellingham hat es ja zum Beispiel nach dem Spiel auch gesagt, so, ne? Also, wir können uns nicht beschweren, 2 oder 3 zurücklegen, aber sie haben uns nicht gekillt. Und ich glaube, dass das am Ende des Tages ist tatsächlich auch völlig zusammenfasst. Also, in der Halbzeitpause um mich herum und mit meinen Leuten gab es ein Thema und das war, dass wir dieses Spiel wahrscheinlich verlieren werden, weil wir die perfekte erste Halbzeit gespielt haben und nicht führen. Steht fucking 0-0. Das ist ein Riesenproblem, wenn du gegen Real Madrid spielt, so gegen wahrscheinlich fast keinen anderen Gegner der Welt, ist es so ein großes Problem, so eine Halbzeit zu spielen und nicht zu führen, weil jeder weiß, was passiert. So, es war ja wirklich ein fasse Real Madrid in einem Spiel zusammen und dann zeigst du dieses Spiel. Es passt alles, ja. Irgendwie ein bisschen Schiedsrichterglück, aber auch nicht zu viel. Ein paar Arschlochaktionen, aber auch nicht zu viel. Ein bisschen Glück, aber auch jetzt nicht so, dass du denkst, so, was denn?
Wegen der Arschlochaktion.
Also Vinicius ist natürlich, der ist halt einfach, ich hatte gleich noch die Frage gestellt, wo der, also wir hatten eine sehr lebendige Debatte darüber, wo Vinicius Junior auf der All-Time-Hurensohn-Fußballspielerliste steht. So, er landet bei mir auf jeden Fall in den Top 5. Und das ist schon ein absoluter Widerling, der Kerl. So. Aber ist er trotzdem nicht so, weiß ich nicht. Du fühlst dich ja nicht direkt betrogen, du fühlst dich so ein bisschen betrogen. So, und am Ende des Tages knipst dann halt jemand von denen aus einer Situation heraus, wo die du halt vorher schon 4-mal verteidigt hast. So, wo du nicht glaubst, dass das jetzt so die ganz akute, krasse Gefahrensituation ist. Also gib mir einen Freistoß, Toni Kroos 20 Meter vorm Tor und ich denke so, oh, okay, jetzt wird's eng. So, aber diesen Eckball haben wir halt vorher identisch genau so schon 4-mal vernünftig verteidigt bekommen gehabt. So, und das eine Mal hat es dann halt geklappt, weil Real Madrid ist ja mit der Gelassenheit eines 14-maligen zu dem Zeitpunkt Champions League-Siegers da halt einfach runterspielt. Und wenn es 5-mal nicht funktioniert, versuchen wir es noch ein 6. Mal und siehe da, dann klappt's. So. Ja, dass wir selber in der zweiten Halbzeit, naja, es gab noch diesen Flugkopfball von Füllkrug, glaube ich, ne? Und ansonsten so den einen oder anderen Versuch, aber ja, ihr habt ja recht, so, also spielerisch war das dann eher der Versuch zu verhindern, dass Real Madrid wirklich drängend wird, wirklich zu klaren Torchancen kommt. Und nicht mehr diese, wir erspielen uns nochmal 200-prozentige. So, aber davon hatten wir halt in der ersten Halbzeit schon zwei Stück. Und ich glaube, wenn man sich vor dem Spiel mit Leuten unterhalten hat, dann war überall, ja, und wir müssen, so wie gegen Paris halt, ne, wir müssen unsere Chancen, die wenigen, die wir bekommen, müssen wir nutzen. Und anders als gegen Paris haben wir sie diesmal halt nicht genutzt. So, und dann gewinnst du halt gegen Real Madrid kein Fußballspiel. Das ist keine große, tiefe Weisheit. Was mich halt ganz kurz sagt, vielleicht als letzten Punkt, was mich halt wirklich, wirklich, wirklich immer noch aufregt und wo der Stuhl hinter mir auch wirklich drunter leiden musste, war halt diese Adeyemi-Torchance. Also, das ist auch so, ich habe gerade gesagt, das war ein Real Madrid in der Nutshell-Spiel und das war halt so eine Karim Adeyemi-Szene. So, er macht halt, er trifft halt einfach immer die falsche Entscheidung. Dieser Kerl ist, der kann rennen. Der kann auch, hat er jetzt ein paar Mal gezeigt, irgendwie ganz grundsolide Zweikampfführung und auch Bälle vielleicht annehmen, aber er trifft einfach in der Ballverarbeitung in 80 von 100, vielleicht auch in 90 von 100 Fällen einfach immer die falsche Entscheidung. Und so auch in dieser Szene, schräg, man könnte sogar noch sagen, er hat gar nicht die grundsätzlich falsche Entscheidung getroffen, aber er hat es dann halt mit seinen spielerischen Mängeln schlecht umgesetzt. So. Also eins von beiden. Und das so ein Ding da in so einem Spiel, in so einer Szene liegen zu lassen. Oh. Also Lars Ricken hätte den gemacht.
97. Ja, ich wollte gerade sagen, also oh. Eigentlich wollte man ihm zurufen, lupfen jetzt.
Lupfen
ne?
Jetzt,
also, er ja. Hätte lupfen müssen. Also das ist klar. Ja auch schon wieder fast ikonisch, dass das so passiert ist. Hätte er ihn reingelupft, er wäre lebende Legende geworden. Ne? Also kann man auch nichts sagen. Ich stimme euch auch in allen Punkten soweit zu. Ich möchte aber trotzdem noch mal hervorheben, was ich fand zwischen Mannschaft und Tribüne, es klingt ein bisschen esoterisch, aber ich fand zwischen Mannschaft und Tribüne während des Spiels, zumindest die 70 Minuten, die wir mitgehalten haben, beziehungsweise auch das Spiel gemacht haben, entstand eine Symbiose, die ich auch so noch nicht erlebt habe. Da hatte man das Gefühl, dass das wie so Wellen sind, die sich zueinander gespielt werden. Die Mannschaft performt, darauf reagieren die Fans mit lautem Gesang, Gebrüll, aber auch die Spieler haben sich auch Sabitzer, also der, was der auch abgerissen hat, die haben sich sind hinter jedem hinterhergerannt, wie bekloppt. Ich glaube, die waren in der ersten Halbzeit tatsächlich, ja, Real, es ist Real Madrid. Und ich glaube, die waren in der ersten Halbzeit tatsächlich einfach erstmal auch kurz ein bisschen mal überfordert und hatten auch echt Probleme und waren richtig genervt von der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Und das fand ich einfach, da herrschte eine Symbiose, da hat alles gepasst bis auf das Tor, bis auf den entscheidenden Ball, der dann reinfällt, ja, das Füllkrug, den dann noch an den Pfosten schießt und dass dann da auch immer noch der Ball nicht rein wollte und man hatte so ein bisschen das Gefühl, der Fluch von Paris ist auf uns übergegangen, zumindest in der ersten Halbzeit und trotzdem möchte ich das eben hervorheben, dass ich das ganz, also als Zuschauer oder Fan auf der Tribüne einfach Wahnsinn fand. Und wir hatten es vorhin schon einmal angesprochen, relativ kurz vor dem Gegentor gab es diesen unfassbaren Wechselgesang, einfach nur ein BVB. Und das ist halt normal, wird das ja mit einer gewissen Melodie oder mit dieses BVB. Und das war Wahnsinn. Also das habe ich noch nie so erlebt. Es war einfach nur es wurde gebrüllt und es war so eine Energie da drin und das war wirklich, als würde sich der Oberrang und der Unterrang gegenseitig hochpushen. Und es wurde immer lauter. Meine Ohren haben irgendwann angefangen zu klingeln, weil es so laut war. Und also, da weiß ich auch nicht, ob ich das nochmal erlebe, das in der Lautstärke. Weil da kriege ich, selbst wenn ich jetzt darüber rede, kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil ich das so unfassbar fand. Und alleine für dieses Gefühl hat sich eigentlich schon die Fahrt nach Wembley gelohnt. Und das wollte ich noch mal sagen, dass es da eben, dass ich fand, diese Symbiose war einfach Wahnsinn. Und es zeigt aber auch, finde ich, jetzt muss ich ein bisschen auch noch mal einmal kurz den Spielverderber spielen, was diese Mannschaft eigentlich kann. Und das macht's mit dem kleiner Vorgeschmack für die Saisonrückschau das macht auch diese, das macht auch vielleicht dann nochmal unsere Spielzeitbewertung, finde ich, muss in diese Bewertung mit einfließen. Das ist halt einfach so. Weil diese Mannschaft hat Real Madrid einfach mal 70 Minuten, ja, dominiert ist zu viel gesagt, aber im Griff gehabt. Und wenn man mit der Attitüde auch mal gegen Augsburg spielt oder mit der Attitüde auch mal gegen Heidenheim spielt, ja, dann sieht das ganz anders aus. Ich weiß es auch, ich bin auch nur ein Mensch und oder die Spieler sind auch nur Menschen, die haben natürlich auch eine gewisse Psyche und natürlich kannst du dich gegen Real Madrid ganz anders motivieren als gegen Augsburg. Andererseits, sie können es ja so. Und dass man das dann manchmal nicht öfter auf den Platz gebracht hat, ärgert mich dann wiederum doch. Genau.
Ja, genau, aber jetzt lass es in der Saisonanalyse, weil du hast es gerade schon gesagt, es ist halt ein ganz anderes Spiel, ne?
Genau, es ist schon was Besonderes
und ich sag mal,
auf jeden Fall.
Wir arbeiten ja auch alle und ich sag mal, das Standardprojekt lockt dich jetzt vielleicht auch nicht so hinterm Ofen hervor, wie das, wo du genau weißt, das kommt in der Form jetzt nicht so häufig vor. Also von daher.
Ich
würde nicht
den Fehler machen, Borussia Dortmund im Mai oder Juni 2024 mit Borussia Dortmund aus dem November 2023 zum Beispiel zu vergleichen. Da sind nicht nur personell, also doch, vor allen Dingen personell, aber eben halt auch in der gesamten Spielidee halt einfach gravierende Veränderungen eingetreten. So, da wurden zwei neue Trainer, Co-Trainer geholt, die ihre Ideen mit eingebracht haben. Da wurden zwei Spieler geholt, die unser gesamtes Spiel verändert haben. Da sind Spieler zurückgekommen, die in der Hinrunde überwiegend verletzt oder formlos waren. Dass ein Marcel Sabitzer es mal innerhalb von einer Serie schaffen würde von, was haben wir eigentlich uns dabei gedacht, der ist auch nur so eine 0815-Nummer, zu, der brennt, der hat richtig Bock auf Borussia Dortmund, wird, das hättest du mir im November nicht erzählen können, ja. Und das ist ja eine ganz schöne, dann doch vielleicht irgendwie nochmal Überleitung zu der Frage, was folgt denn jetzt daraus? So, ich habe für mich persönlich halt, irgendwie nehme ich jetzt mit aus Wembley, ich habe irgendwie wieder richtig Bock auf Borussia Dortmund. Und auch das ist was man mir im November 2023, hätte ich einen Vogel gezeigt. Also ich hatte selten so wenig Bock auf Borussia Dortmund wie in weiten Teilen dieser Bundesliga-Saison. Und da konnten auch die ab und zu mal Champions-League-Auftritte wenig dran ändern. Ja? Die waren ja die ganze Saison über vernünftig oder vernünftig bis sehr gut. So. Aber irgendwie so diese letzten Wochen, dieses Paris-Spiel oder diese beiden Paris-Spiele, so dieses Gefühl, kann man das sagen, Borussia Dortmund...
Ja, so eine Zusammengehörigkeit spielt, auch wieder, ne? Also gerade die... Ja, Atletico und Paris zu Hause waren ja nun richtige Booster für, guck mal, was wir alles zusammen hinkriegen.
Das ist echt gut beschrieben, genau. Also mir war so ein bisschen, es war eine Lethargie, ja, rund um diesen Verein, in der Mannschaft, aber halt auch auf der Südtribüne im gesamten Westfalenstadion zu spüren. So, also selten so lethargische Auftritte erlebt innerhalb einer Saison. Und was halt natürlich viel mit dem Sportlichen zu tun hat. Aber das fand ich war jetzt zuletzt, die Leute haben sich wieder mitreißen lassen. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, vielleicht das noch abschließen, man hatte so ein bisschen den Eindruck, dieses Mainz-Trauma vom letzten Sommer ist langsam bewältigt und die Leute entwickeln wieder Spaß daran, zum BVB zu gehen und eine Leidenschaft dafür. Und das ist auch, ich glaube, das bleibt jetzt nach Wembley, weil das war ja auch so eine kleine Diskussion, die ich zumindest am Rande geführt und auch mitbekommen habe. Sowieso, wo ranken wir denn jetzt diese Niederlage? Also wie weh tat es? Ne? Und wenn man das jetzt mit zum Beispiel dem gerade angesprochenen Mainz-Spiel von 2023 vergleicht, ja, das ist ja ein Witz. Ne? Also das, klar, das tat weh und in der Situation war das tief traurig, aber also dieses völlige Loch, in das uns Mainz geworfen hat, das ist ja nicht mal ansatzweise da. So, also ich finde, man kann mit einer
gewissen... Weil die Erwartungshaltung aber auch eine andere war, muss man ganz klar sagen.
Na sicher, ja. Aber ich will nur sagen, aus einer Niederlage herauszugehen und damals nach dem Mainz-Spiel wurde ja überall so, ja, und dann gab es diesen Applaus von der Südtribüne und daran oder vom Stadion und daran muss man sich jetzt aufziehen oder aufrichten. Und man hat ja, finde ich zumindest, nicht den Eindruck, dass das ernsthaft passiert ist. Also weder im Verein noch von Fanseite aus gab es irgendwie dieses, ach komm, dann jetzt erst recht, sondern das war wirklich so ein, okay, das war's. Das war jetzt erstmal unsere Chance. So, dass diese Saison geht nichts. So, also nochmal, es mag anderen anders gegangen sein, das ist eine subjektive Wahrnehmung. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass man irgendwie durch diesen Sommer und dann in die Saison gegangen ist mit dieser Jetzt-erst-recht-Attitüde. So, und das finde ich ist jetzt was anderes. Man hat gerade gezeigt, dass man im wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt mehr als nur konkurrenzfähig ist. Man stand eine Viertelstunde davon entfernt und eine gute oder anderthalb gute Szenen davon entfernt, diesen Pokal zu gewinnen. Man hat verdammt viel Geld eingenommen. Und jetzt gilt es halt, darauf aufzubauen, ne? Jetzt gilt es, personell die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann halt echt dieses Jetzt-erst-recht-Gefühl in die neue Saison zu übertragen. Und da bin ich ultra gespannt, ob das von Vereinsseite aus gelingt. Weil ich glaube, ich habe den Eindruck, wie gesagt, alles subjektiv, was ich gerade sage, aber ich habe den Eindruck, dass die Fanszene, dass die Fans jetzt dazu bereit wären, anders als letzten Sommer.
Ja, da kann ich auch nur subjektiv drüber sprechen, weil ich nach Mainz, also natürlich ist es ist da null Vergleichbarkeit, weil du da ein ganz komisches Spiel abgeliefert hast, im Gegensatz zu diesem, was ja jetzt wirklich fantastisch war. Also für mich war mit Abpfiff dann halt irgendwie. Ja, nicht direkt, aber ich sag mal, 2 Minuten später war ich an dem Punkt, dass ich gedacht habe, okay, die Definition von nah dran haben wir hier gerade gesehen. Also ja, das ist jetzt ein das ist jetzt eine 2-Tore-Unterschied-Niederlage, aber noch näher dran und wir hätten das Ding. Also das war ja, also zumindest aus meiner Perspektive, wirklich, wirklich knapp, wie ihr es jetzt auch gerade schon gesagt habt. Natürlich ist das gerade gegen Real Madrid die wichtigste Geschichte, dass du deine Chancen halt auch machst, weil Real Madrid und mehrere Real Madrid Dinge. Aber ich bin halt auch wieder wahrscheinlich aufgrund der Distanz nicht in dieses Loch gefallen. Ich war aber gegen Mainz im Stadion und für mich war es halt tatsächlich auch so, dass ich da eigentlich auch direkt mit versöhnt war. Dass der Beginn dieser Saison so schwierig war, das war für mich aus meiner Perspektive halt, ja, hat der Verein halt ein bisschen Sand ins Getriebe geschmissen mit der Matcher-Verpflichtung und ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen Sommer besser überstehen, weil ich noch nicht weiß, welchen Sand mein Verein diesmal ins Getriebe schmeißt, dafür, dass ich nicht euphorisch in eine Saison gehen kann. Also ich könnte es jetzt im Moment wahrscheinlich, wobei ich ehrlich sagen muss, so ein bisschen hakt es halt auch mit dem Rheinmetall-Deal noch. Das ist was, was mir schon auch wieder ein bisschen quer runtergegangen ist. Nicht unbedingt der Deal an sich, aber die Art, wie man versucht, ihn zu verkaufen. So, und das heißt, je nachdem, wie das jetzt weitergeht, wie die Kommunikation da weiter zuläuft, was sie sich halt sonst noch so einfallen lassen. Ich bin so ein bisschen gebranntes Kind und trau dem Ganzen noch nicht, weil ich halt
Lass es
auch in
nicht
der
zu, lass
Vergangenheit
es, ja.
nicht gesehen habe, dass da wirklich irgendwie ja mal eine Einsicht. Ich meine, natürlich ändern sich gerade handelnde Personen und so weiter und so fort, ne? Aber wenn halt irgendwie ein Feedback kommt, ist es bis jetzt irgendwie runtergespielt worden und so nach dem Motto, ja, muss ich jetzt auch nicht so anstellen. Ja, und da weiß ich jetzt noch nicht wirklich. Vielleicht verhindert die EM, ne, dass wirklich irgendwas großartig beleuchtet wird, weil Presse ist beschäftigt. Aber
Ja, lass uns nicht zu tief da einsteigen. Das ist auch eher was für den Saisonrückblick, beziehungsweise dann vielleicht da für den Bereich, wie läuft es jetzt nächste Saison? Was machen wir jetzt mit der Saison? Das ist alles ein bisschen, geht so ein bisschen weg von Wembley. Vielleicht so ein bisschen biegen wir mal ein, so in die Zielgerade dieser Folge und genau, ihr hattet es gerade schon beide so ein bisschen angedeutet, aber mit welchem Gefühl bleibt ihr jetzt zurück? Clemens hat es schon kurz gesagt, er hat verspürt ein bisschen, ich würde das jetzt einfach mal so ein bisschen als Aufbruchstimmung interpretieren. Ich persönlich, bei mir sitzt auch die Trauer noch ein bisschen drin. Ich habe auch noch ein bisschen, so ein bisschen. Aber ich bin sowieso gar nicht so heiß auf diese ganzen Titel. Mir reicht tatsächlich dieses Erlebnis, zum ersten Mal im Champions League-Finale als Fan zu sein. Das hat mir so viel gegeben. Ich werde davon, glaube ich, noch sehr lange zehren. Diese Erinnerung alleine mit tollen Leuten in einer Riesenstadt zu sein, ein Gemeinschaftsgefühl, was ich auch fand, wo Clemens auch recht hat, was sich wiederbelebt hat in diesem Champions League Finale. Und so bleibt es eigentlich für mich auch einfach eine bittersüße Erfahrung am Ende. Also klar, es macht keinen Spaß, ein Champions League Finale zu verlieren. Das tut weh und ich war danach auch geknickt, zumal unsere Chancen ja auf dem Platz lagen. Aber abgesehen von dem Spiel und auch das Spiel, muss ich auch sagen, all dahin die Stimmung, alles, das gehört ja alles irgendwie zusammen, hinterlässt bei mir auf jeden Fall mehrheitlich positive Gefühle. Wie ist das bei euch?
Ich habe es doch gerade schon gesagt, noch näher dran und wir hätten das Ding. Also ich gehe völlig fein aus dem Spiel raus.
Ich finde auch, ich habe das gerade schon ziemlich ausgeführt. Also ich war selten im Nachgang an eine Finalniederlage so optimistisch, wenn man das so nennen kann. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Optimismus. So, ich wollte schon sehr, sehr unbedingt diesen Titel gewinnen, weil ich glaube, dass es auf sehr lange Sicht unsere letzte Chance gewesen sein wird, mit dem, was da an Champions League Reform ab nächster Saison auf uns wartet. Und es ist nun mal der größte Vereinswettbewerb der Welt. Und den nochmal mit meinem, ja, sich sehr stark im Wandel begreifenden europäischen Fußball nochmal zu gewinnen, das wird wahrscheinlich so schnell nicht nochmal passieren. Dennoch, mit Blick auf den nationalen Wettbewerb und einfach so mit Blick auf die grundsätzliche Entwicklung von Borussia Dortmund, die so manch einer im Laufe dieser Saison ja schon irgendwo kurz vor, weiß ich nicht, Insolvenz, nicht mehr wettbewerbsfähig, kurz davor auf dem Weg der Blauen abzubiegen, beschrieben hat. So, das passiert halt nicht. So, das sehe ich nicht und da sind wir echt weit weg von und glaube, ja, wie gerade gesagt, die ganzen Nebengeräusche, hausgemachten Nebengeräusche mal ausgeklammert, nur aufs Sportliche geblickt, und auf das, was da so an Veränderungen passiert. Ich bin ganz optimistisch und da hat dieser Auftritt in Wembley zu beigetragen, ohne dass er mich jetzt wirklich euphorisieren würde, aber er lässt mich positiv in die Zukunft schauen.
Ja, das sind doch schon mal die positiven Worte, die ich zum Schluss auch mir gewünscht habe für diese Folge. Denke, soweit ist alles gesagt. Möchte noch jemand was zum Abschluss sagen oder ist alles erstmal gesagt soweit? Wie gesagt, es sollte eine etwas unstrukturiertere Plaudertherapie-Folge werden. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es gefallen. Ich mache zum Schluss jetzt noch mal hier den Werbeblock. Wenn ihr Feedback habt, wenn euch das überhaupt nicht gefallen hat, wie wir es gemacht haben, schreibt uns das auch gerne, aber bitte auch, wenn es euch gefallen hat, an podcast@schwarzgelb.de ist unsere Mailadresse oder schreibt uns bei Twitter, da sind wir unter @aufohren zu finden. Wir haben einen Discord-Channel, dazu findet ihr auch Informationen auf unserer Website. Ihr könnt uns gerne bewerten bei diversen Podcatchern eurer Wahl, Apple Podcast oder wir laden das auch immer bei YouTube hoch, wenn ihr es gerade über YouTube hört. Lasst einen Kommentar da, ein Like. Und gerne auch immer wieder ins Forum schreiben, ins BVB-Forum, das lesen wir auch. Wir freuen uns über jegliche Hinweise. Und folgt uns bei Instagram, da werden eigentlich, jetzt wird es natürlich logischerweise auch auf Instagram ein bisschen ruhiger, weil jetzt die Sommerpause beginnt, beziehungsweise die EM startet und wir da ja als Schwarz-Gelb nicht so viel zu sagen haben. Aber bleibt uns als Hörerinnen und Hörern treu. Und ja, dann möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken, und zwar bei dir, Nina.
Sehr gerne, es hat Spaß gemacht.
Und bei Clemens, vielen Dank.
Ja, danke für die vergangenen 80 Minuten. Es war launig mit euch.
Super. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Bleibt stabil und gesund und kommt gut durch die nächsten Wochen. Wie gesagt, es kommt noch eine Folge zum Saisonrückblick. Und dann wird es wahrscheinlich erstmal zeitlang ruhiger, wenn es nicht gerade wieder spektakuläre Nachrichten rund um unsere Borussia gibt. Vielen Dank und Hea BVB.
Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.